RBB 24 Inforadio Spezial.
Friedrich Schiller hat ja gesagt, die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Aber eben nicht immer. Es gibt Grenzen, politische, moralische, finanzielle. Es gibt Länder, in denen Künstlerinnen und Künstler lange Haftstrafen oder sogar um ihr Leben fürchten müssen. Hierzulande führen wir Debatten darüber, was Kunst darf und was nicht. Wer darf über was schreiben? Es ist von Cancel Culture die Rede, von Verbotskultur. Und nicht zuletzt hat die Pandemie den ökonomischen Druck auf viele sowieso schon prekär lebende Kunstschaffende noch einmal erhöht. Auch das schränkt die künstlerische Freiheit ein. Und darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Vorher stellt sich Alexander Soyer aus unserer Kulturredaktion allerdings die Frage, aber ist nicht häufig besonders gute Kunst genau dann entstanden, wenn sie an Grenzen stößt, allen Widrigkeiten zum Trotz? Und er macht das an der Filmgeschichte fest.
Zu viele Regeln, Einschränkungen, Zensur oder ganz banal zu wenig Geld und Möglichkeiten stehen der freien Entfaltung im Weg. Auch im Kino. Klar ist aber auch, dass gerade das Überwinden von Hürden Aufsehen erregt, sensationelles Kino entstehen lässt und zum Inbegriff des Freiheitswillens wird.
Erzählen Sie nicht, dass Sie hier nur Taxi fahren, Herr Panayi.
Mit so einer Schrottkarre kommst du mich abholen? Ich habe allen in der Schule erzählt, dass mein Onkel Regisseur ist. Wenn sie dich damit gesehen hätten, würden alle denken, ich lüge. Wenn du schon nicht an deinen Ruf denkst, denk wenigstens an meinen.
Wenn Jaffa Panahi einen Film dreht, aus dem Hausarrest heraus, nachdem die iranische Zensurbehörde alles getan hat, ihm auf die Finger zu schauen, dann spielt das letztlich für die Wahrnehmung seiner Filmkunst eine ähnlich wichtige Rolle wie das, was auf der Leinwand tatsächlich zu sehen ist.
Du bist unterwegs und drehst mit einem Freund einen Film, das erzählen sich hier alle.
Nein, Mama, das stimmt nicht, das ist nur ein Gerücht.
Das Austricksen von Zensur in totalitären Staaten, von staatlicher und gesellschaftlicher Kontrolle, da wird das Umschiffen von faktischer Unfreiheit zu einer besonderen Freiheit. Mut und Einfallsreichtum braucht es aber auch im alltäglichen Kinogeschäft oft genug, um Unmögliches möglich zu machen.
Erleben Sie die Geschichte eines besessenen Träumers, der mitten im tiefsten Urwald des Amazonas von Caruso und großer Oper träumt und dafür das Unmögliche wagt.
Ihr Auftrag lautet, den Nungfluss hinaufzufahren, die Spur von Colonel Kurtz in Numung Bar aufzunehmen und seinem Kommando ein Ende zu setzen.
Ein Ende zu setzen? Und zwar um jeden Preis.
Werner Herzogs Fitzcarraldo oder Francis Ford Coppolas Apocalypse Now sind sicher die berühmtesten Projekte, die unter keinem guten Stern standen und nicht zuletzt deswegen zu Legenden wurden. Selbst George Lucas' erster Star Wars-Film oder James Camerons dann langjähriger Kinocharts-Spitzenreiter Titanic waren auf ihre Art Husarenstücke, weil alles auf eine Karte gesetzt wurde.
Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich.
In Ordnung, jetzt öffnen Sie die Augen.
Schwierigkeiten trotzen, den Einschränkungen die Freiheit abbringen, das macht manches Werk umso bemerkenswerter. Das kann sogar funktionieren, wenn man es sich selbst schwieriger als nötig macht, wie zum Beispiel mit dem dänischen Dogma-Experiment, das mit seinem festen Regelwerk starre Grenzen setzte, aber damit auch für eine der künstlerisch spannendsten Phasen der jüngeren europäischen Filmgeschichte sorgte.
Ich habe zwei Reden geschrieben, Vater. Eine ist grün, die andere gelb. Du kannst dir aussuchen, welche ich halten soll.
Ja, die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut, aber Gegenwind schärft die Klinge der Kunst und zu viel Freiheit kann träge oder maßlos machen. Auch das sieht man immer mal wieder, wenn erfolgreiche Filmemacher auf einmal alles machen dürfen, alles Geld der Welt zur Verfügung haben und ihre Filme bei so viel Freiheit am Ende ins Leere laufen.
Überlegungen von unserem Filmexperten Alexander Soyer im Pfingstspezial über die Freiheit. Die Frage nach dem Geld klang ja gerade schon an. Sie ist eine wirklich drängende. Laut einer Studie vom Berliner Institut für Strategieentwicklung, die aber schon 2018, also vor Pandemiezeiten, entstanden ist, können etwa 10% der bildenden Kunstschaffenden allein von ihrer Kunst leben. Die Umfrage war in Kooperation mit dem Berufsverband Bildender KünstlerInnen Berlin entstanden und bei 80% der Befragten reichen die Einkünfte noch nicht mal aus, um die Kosten der künstlerischen Arbeit zu decken. Wie frei sind Kulturschaffende also wirklich, wenn sie oft ans Geld denken müssen? Unsere Kulturreporterin Corinne Olowski hat nachgefragt.
am Anfang des Studiums, da wurde uns auch gesagt, dass man wegen, ich glaube, 0,2% oder sowas davon leben können. Da. Aber das ging so da rein, da raus. Das hat man erstmal so wahrgenommen. Und das war auch gut so in dem Alter, glaube ich. Ne? So, wenn man sich da zu große Sorgen macht und da schon zu sehr ans Geld denkt. Also diese Möglichkeiten, die es dann doch gibt, die hätte ich mir damals auch gar nicht denken können.
Jan Bäumelburg ist bildender Künstler aus Brandenburg an der Havel. Seine Malereien, Zeichnungen und ironischen Objekte verkauft er seit Jahrzehnten ohne Galerie. Aber er muss sich auch über Aufträge finanzieren. Sein letzter großer war für eine ZDF-Fernsehserie.
Die suchten jemanden, der so Aktporträts macht, weil in dieser Folge ging es halt um eine Frau, die so ein Verhältnis mit so einem Kunstmaler hatte. Und da mussten so Aktporträts gemacht werden. Ne, aber das Endergebnis war dann tatsächlich auch wirklich so eine in Absprache entstanden. Also es war nicht genau der Stil, den ich jetzt so gemacht hätte, sondern ich habe mich da auch auf das eingelassen, was die wollten. Und dann war es eigentlich ganz spannend.
Aufträge sind zwar oft eine Herausforderung, Bäumelburg sieht in ihnen aber auch einen Anstoß für etwas Neues. Das mache auch frei.
Manchmal findet man sogar gerade in der Beschränkung auch die größte Freiheit. Ne? Denn sonst hätte es ja auch im Mittelalter keine Kunst gegeben. Ne? Fast alle Sachen sind als Auftrag entstanden. Und die waren ja auch fähig und in der Lage, daraus bleibende Kunstwerke zu machen. Das ist einfach auch eine Chance, wirklich, diese Beschränkung.
Dennoch löst das Finanzielle meist einen enormen Druck bei freischaffenden Künstlern aus. Wie bei der Sängerin Isabel Real aus Ferch bei Potsdam. Sie muss für ihre Konzertprojekte Crowdfunding-Kampagnen starten und viele Anträge stellen, die meist an Bedingungen der Förderer geknüpft sind. Richtig frei fühlt sie sich deswegen nicht.
Absolut. Vor allen Dingen, man schaut, welcher Inhalt der Antrag verlangt, also welche äußere Einflüsse man bräuchte für die Programme. Und man mogelt sich das alles so ein bisschen zurecht und schreibt es sich zurecht, anstatt eigentlich das aufzuschreiben, was man in Wirklichkeit machen möchte, was total schade ist.
Real sang als Mezzosopranistin schon an der Staatsoper unter den Linden oder der Berliner Philharmonie. Aber sie entschied sich für die Freiberuflichkeit, weil sie sich nicht mehr dem Konkurrenzdruck an großen Häusern aussetzen wollte. Für diese künstlerische Freiheit hat Real ihr eigenes Quintett gegründet und erschließt mit dem Ensemble Almanach dem Kosmos des Kunstliedes neu.
Geht ein grauer Mann durch den stillen Wald, singt ein graues Lied.
Wenn man sich selbstständig macht und wie in meinem Falle, dass ich ein Ensemble habe, es ist schön und gut und es ist das größte Glück, wenn man die allerschönsten Projekte und Ideen umsetzen kann, könnte. Aber das Geld ist halt wirklich ein großes Thema. Jetzt nach Corona gibt es immer weniger Geld, immer weniger Förderung. Es wurde ja auch alles eingekürzt. Und jetzt eben nach Corona ist auch nochmal ein Thema, dass jetzt dieser Backlash kommt.
Es sei schwer, an Jobs zu kommen, erzählt Real, weil Veranstalter mit Buchungen noch vorsichtig sind.
Und es schläft alles irgendwie immer noch so ein bisschen.
Deswegen plädiert sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das würde vor allem auch Familien mit Kindern entlasten.
Die bedrohte Kunstfreiheit, darum geht es in diesem Teil unseres Kulturspezial zu Pfingsten. Der britisch-amerikanische Schriftsteller Salman Rushdie hat erst vor kurzem genau davor gewarnt.
We live in a moment, I think, at which freedom of expression, freedom to publish, has not in my lifetime been under such threat in the countries of the West.
Er würde da Entwicklungen ausgerechnet in westlichen Ländern sehen, sagte Rushdie in seiner Dankesrede bei der Verleihung der British Book Awards.
I have to look at the extraordinary attack on libraries and books for children in schools. The attack on the idea of libraries themselves.
Als Beispiel nannte er den Druck auf Bibliotheken und Schulen in den USA, wo weltanschauliche Gruppierungen Bücher mit bestimmten Inhalten verbannen wollen.
I have to say, it's also been alarming to see publishers looking to, how shall I put this, Baudelaireize the work of such people as Roald Dahl and Ian Fleming.
Rushdie sprach sich dagegen aus, historische Bücher von als anstößig empfundenen Begriffen zu bereinigen, wie zum Beispiel erst kürzlich geschehen beim Kinderbuchschriftsteller Roald Dahl und dem James-Bond-Autoren Ian Fleming, wobei Rushdie sich fast über den Versuch amüsierte, James Bond politisch korrekt machen zu wollen.
I have to say, the idea that James Bond could be made politically correct is almost comical.
Zum 70. Jubiläum wurden die James-Bond-Romane von Ian Fleming neu veröffentlicht. Und in der Neuauflage wurden einige als problematisch empfundene Passagen geändert und entfernt. Das hat zu Kontroversen geführt. Die einen befürworteten diese Sprachsensibilität, die anderen kritisierten sie als überzogen. Genauso wie kurz vorher Änderungen an Kinderbüchern von Roald Dahl. Hier betraf es Begriffe wie hässlich oder fett, Themen zu psychischer Gesundheit, Gewalt, Gender und Hautfarbe. Später hat der zuständige Verlag dann bekannt gegeben, zusätzlich eine unveränderte Ausgabe der Klassiker zu veröffentlichen. Rushdies Haltung ist in diesen Fragen deutlich. Er fordert, man solle zulassen, dass Bücher aus ihrer Zeit zu uns kommen und ihrer Zeit entstammen.
I think that has to be resisted. Books have to come to us from their time and be of their time. And if that's difficult to take, don't read it, read another book.
Das Publikum sah Salman Rushdie von zu Hause aus zugeschaltet, mit einer auf einem Auge verdunkelten Brille. Rushdie ist im vergangenen Jahr nur knapp einem Attentat entkommen und seitdem auf einem Auge blind. Der Angriff kam mehr als 30 Jahre, nachdem der frühere Revolutionsführer im Iran Ayatollah Khomeini wegen Rushdies Roman Die satanischen Verse per Fatwa zur Ermordung des Autors aufgerufen hatte. Im Iran ist auch heute vieles verboten, was für uns selbstverständlich ist. Musik machen, singen, tanzen in der Öffentlichkeit geht nicht. Daher verlagert sich vieles in den Untergrund. Und auch wenn es gefährlich ist, gibt es immer noch Menschen, die dem Regime trotzen. Unsere Iran-Korrespondentin Phyllis Kükrykol mit einigen Beispielen.
Frauen und Männer tanzen in der Teheraner Metro. Videos wie dieses machen noch vor einigen Wochen die Runde in den sozialen Medien. Menschen trotzen den Sittenregeln. Mit Musik und Tanz dem Regime die Stirn bieten? Unbedingt, sagt diese Frau, die das schon einige Male getan hat und anonym bleiben möchte. Ich habe dabei gemischte Gefühle. Es macht mich glücklich, weil ich damit Normen breche, etwas Verbotenes mache. Dass aber so etwas Kleines uns so glücklich machen kann, zeigt auch, wie sehr uns das Gefühl von Glück verwehrt wird und wie wir schon mit so kleinen Dingen zufrieden sind. Aktionen wie diese gibt es immer weniger im Iran. Seit Mitte April setzt das Regime Frauen und Männer unter Druck mit Videoüberwachung und einer Gesichtserkennungssoftware. Jetzt müssen Männer Frauen zum Tragen eines Kopftuches auffordern, wenn diese etwa ihr Taxi oder ihr Geschäft betreten. Tun sie das nicht und das wird dokumentiert, kann ihr Laden dicht gemacht, die Taxilizenz vorübergehend kassiert werden. Ladenbesitzer müssen ihre Kameraaufzeichnungen den Behörden auf Nachfrage vorlegen. Es soll jedem finanziell wehtun, der das Regime nicht dabei unterstützt, seine Gesetze durchzusetzen. Doch dass man im Iran Kunst im Untergrund machen kann, hat in jüngerer Zeit wohl kaum einer besser bewiesen als der mehrfach preisgekrönte Regisseur Jafar Panahi, einer der wichtigsten unabhängigen Filmemacher des Iran. Panahi fährt in seinem Film Taxi Teheran aus dem Jahr 2015 am Steuer eines Taxis durch die Straßen der Hauptstadt und unterhält sich mit seinen Gästen. Mit diesem und anderen Filmen hatte er dem Berufsverbot getrotzt, das das Regime gegen ihn verhängt hatte. Kunst im Untergrund ist im Iran nichts Neues, aber fast immer politisch, zurzeit mehr denn je. Ein Video zeigt einen jungen Mann mit Gitarre. Es sind nur Beine zu sehen, keine Oberkörper, schon gar kein Gesicht. Junge Menschen besangen Ende letzten Jahres den Tod des Studenten und Models Hamid Reza Rouhi. Er wurde Mitte November in Teheran durch einen Kopfschuss getötet, weil er, wie Tausende, gegen den Kopftuchzwang protestiert hatte. Das Regime verweigert alles, was der menschlichen Natur entspricht, sagt dieser 34-jährige Aktivist in Teheran.
Ohne Kopftuch essen gehen, trinken, sich in der Öffentlichkeit küssen oder tanzen, sind aus Sicht des Regimes Protestaktionen. Je normaler wir also leben, desto größer ist unser Protest gegen die Regierung.
Wenn Normalität zur Rebellion wird und Rebellion zur Hoffnung. Und trotz Videoüberwachung fühlen sich Frauen zurzeit freier, sagt die 30-jährige Mariam. Seit den Protesten leben Frauen und Mädchen ohne Angst, ohne Heuchelei und Lügen. Zuvor haben wir doch in einem Netz aus Lügen gelebt, um den Regeln zu gehorchen. Genug ist genug. Wir werden uns weiter in der Öffentlichkeit ausdrücken. Wir brauchen aber die Unterstützung der Männer dafür.
Kunst und Kultur im Iran geht nur im Untergrund und ist dort eine kleine Insel der Freiheit. Und in China? Bunt und lebendig, so sieht die Shanghaier Kunstszene auf den ersten Blick aus. Ein genauer Blick zeigt, welchen Einschränkungen sie unterliegt. Ausstellungen werden überwacht, Behörden prüfen, welche Werke ausgestellt werden dürfen und welche nicht. Wer keine Konsequenzen fürchten will, lässt die Finger von Politik. Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich Nationalismus und Zensur verschärft. Die Spielräume für Künstler in China sind kleiner geworden. Trotzdem hat es unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt geschafft, Kunstschaffende vors Mikrofon zu bekommen, die beschreiben, wie der Staat versucht, Kunst und Kultur zu kontrollieren.
Ein fliegendes Banner auf dem Skateboard, ein Kleid aus blauen Mülltüten oder ein qualmender pinker Rucksack. All das präsentiert Ru Zhikun als Performancekunst in China mitten auf der Straße, in der U-Bahn oder auf der Rolltreppe. Fast jeden Tag ist er in der chinesischen Öffentlichkeit unterwegs und testet als Künstler Grenzen aus. Wenn ich das in anderen Ländern machen würde, dann wäre das etwas ganz Normales. Aber in China lassen mich die Reaktionen der Menschen und der Polizei darüber reflektieren, welche gesellschaftlichen Probleme wir in China haben. Ich mache Performance-Kunst, weil ich verstehen will, in welchem Umfeld ich lebe. Besonders während der Corona-Pandemie hat He Zhikun in der Performance-Kunst eine Möglichkeit gefunden, die strikten Corona-Maßnahmen wie Abriegelungen von ganzen Millionenstädten zu kritisieren. Zum Beispiel hat er ein Banner aufgehängt mit den Worten Buang Tusin, übersetzt Vergiss nie, warum du angefangen hast. Diese Worte sind sehr politisch, denn sie werden von der kommunistischen Parteiführung auf Propagandaplakaten genutzt. Die Kameraüberwachung hat mich gefunden. Die Sicherheitsleute sagten mir, dass ich das nicht dürfe. Und sie sagten mir tatsächlich, dass die normalen Bürger nicht qualifiziert seien, diese Worte zu verwenden. Es sei ein Satz, der nur von der kommunistischen Staats- und Parteiführung verwendet werden könne. Dieses Banner hing überall in der Öffentlichkeit. Jetzt weiß ich, dass wir normalen Leute keine Banner aufhängen können. Es ist ein Verstoß gegen das Gesetz. Wenn du ein T-Shirt kaufst und diesen Satz darauf druckst, wird die Polizei kommen und dich danach fragen. Mitten in Shanghai führt ein unterirdischer, futuristisch verspiegelter Tunnel in einen Keller, der früher mal ein Abstellplatz für Fahrräder war. Heute ist hier eine Kunstgalerie, wie an vielen kleinen Orten in Shanghai. Der Keller ist hell erleuchtet, die Wände strahlen in einem Weiß mit mintgrünem Touch. All das hat Kuratorin Zhuang Lin so renoviert. Seit 7 Jahren stellt sie alle paar Wochen neue Werke von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus. Dieses Mal lebensgroße Naturfotografien und abstrakte Gemälde. Ich glaube nicht, dass Kunst etwas mit Politik zu tun haben muss oder dass man ein guter Künstler ist, nur wenn man Kunst mit Politik macht. Es gibt kein solches Kriterium für Kunst. Es ist nur so, dass das äußere Umfeld immer strenger wird. Manchmal werde selbst ich irgendwie zur Zensur gezwungen. Seit 2 Jahren bekommt Zhuang Lin in ihrer Galerie regelmäßig Besuch von der sogenannten Kulturpolizei, der Abteilung, die dafür zuständig ist, Ausstellungen zu überprüfen. Die Polizisten kommen unangemeldet, schauen sich die Galerie an und bestimmen, was nicht ausgestellt werden darf. Eines der aussortierten Bilder hängt nun im Büro der Kuratorin. Es ist ein abstraktes Gemälde, ein grauer Hintergrund, darauf abstrakte Skizzen in bunten, eher blassen Farben. Obwohl kein leuchtendes Rot zu sehen ist, soll das Bild nach Angaben der Polizei zu blutig und gewaltsam sein. Die Polizei interpretiert das, was sie gesehen hat, auf eine sehr einseitige Weise. Es ist eine einseitige Verzerrung. Aber man muss das akzeptieren. Das ist der Prozess, den man durchlaufen muss. Die Polizei denkt, sie sei professioneller als ich. Du bist in China, dann musst du das akzeptieren. Okay. Oder die Galerie wird dicht gemacht. Dass Ausstellungen geschlossen werden, das hat der Künstler und Kurator Xu Zhen bereits erlebt. Wir treffen ihn zur Eröffnung einer neuen Ausstellung in einem eher ländlichen Vorort Shanghais, 2 Stunden vom Zentrum entfernt. Hier trifft sich eine ganze Künstlerszene. Wenn die Regierung mich morgen plötzlich anruft und sagt, schließen Sie diese Ausstellung, dann kann ich sie nur schließen. Trotz der strikten Zensur in China treffen wir neben Xu Zhen mehrere Künstler in Shanghai, die trotz der Einschränkungen Freiheiten sehen, sich auszudrücken. Sie diskutieren zudem, ob die politische Korrektheit in demokratisch regierten Ländern nicht auch als eine Form der Zensur zu verstehen sei. In einem sind sich die meisten einig: Die Zensur in China ist besonders strikt. Das Schwierige daran, die rote Linie ist nicht ganz klar. Regeln können sich von heute auf morgen ändern. Xu Zhen versucht, das Ganze positiv zu sehen. Die zeitgenössische Kunst muss ständig durchbrechen, ständig herausfordern. Wenn man sagt, das ist eine rote Linie, dann wird es unzählige Künstler geben, die sie herausfordern. Außerdem, es gibt noch keine klare rote Linie, also werden die Leute es immer weiter versuchen. Manche kommen damit durch, andere nicht. Unklare Regeln führen in China aber auch dazu, dass der Grat zwischen Künstler und Dissident schmal sein kann. In China gibt es weder Kunst- und Meinungsfreiheit noch Rechtsstaatlichkeit. Zahlreiche Andersdenkende in China sind inhaftiert, zum Schweigen gebracht worden oder haben das Land verlassen. Ein prominentes Beispiel aus der Kunstszene ist der chinesische Künstler Ai Weiwei. Er wurde im Jahr 2011 81 Tage lang eingesperrt und lebte anschließend zeitweise in Berlin, dann England und aktuell in Portugal.
Unsere Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Um Kunstfreiheit geht es in dieser knappen halben Stunde im Kulturspezial zu Pfingsten. Anders als in China oder Iran, Beispiele der letzten Minuten, gibt es in Deutschland diese Freiheit. Für Malerinnen, Filmemacher oder Musikerinnen. Aber nicht uneingeschränkt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen hat hier bei uns im rbb24 Inforadio mal die Kunstfreiheit per Gesetz so definiert.
Freiheit der Kunst, die in vielen nicht-demokratischen Ländern massiv angegriffen wird. Aber es gibt eine Grenze der Kunstfreiheit. Und die Grenze ist da, wo der Artikel 1 unseres Grundgesetzes berührt wird. Wenn nämlich die Menschenwürde, wenn Antisemitismus passiert, wenn Rassismus passiert, dann gibt es eine Grenze für die Kunstfreiheit. Und ich glaube, das muss ein Leitmotiv sein für die Zukunft.
Das hatte Claudia Roth auch im Hinblick auf den Antisemitismus-Skandal der Documenta im vergangenen Sommer gesagt. Eine Debatte, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Für Berlins neuen Kultursenator Joe Cialo von der CDU ist die Documenta 15 ein warnendes Beispiel gewesen, hat er kürzlich gesagt. Er hat vor, eine Art Demokratieklausel in Förderbescheide einzuführen, um antisemitische Veranstaltungen im Kulturbetrieb zu verhindern. Bei einem Roger Waters würde das jetzt erstmal nichts bringen. Das Ex-Pink Floyd-Mitglied braucht für seine Konzerttournee durch Deutschland, die gerade zu Ende gegangen ist, keine öffentlichen Gelder. Aber seit Wochen gibt es bundesweite Kritik an seinen Auftritten. Auch ihm wird Antisemitismus vorgeworfen. Im Spiegel hat der Musiker im März ein Streitgespräch mit Meron Mendel geführt, Jude und Friedensaktivist. Er leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Konzerte abblasen, ist das eine gute Idee? Meron Mendel sagte hier bei uns im rbb24 Inforadio kurz vor der Berliner Show, wenn die Politik das fordere, dann sei das eher Symbolpolitik.
Politiker gehen auf Barrikaden und stellen Forderungen, die vielleicht vor die ein oder anderen moralisch klingeln, aber sie sind ganz klar nicht realistisch, weil, wie gesagt, die sind einfach nicht umzusetzen. Es gibt hier in der Bundesrepublik die Meinungsfreiheit, es gibt auch die Gleichberechtigungsgebot und von daher kann man Meinungen nicht unterdrücken oder Menschen verbieten, hier aufzutreten, nur weil sie unliebsame Positionen oder auch falsche Positionen oder moralisch verwerfliche Positionen vertreten.
Mit der Frage, wie frei kann ich mich ausdrücken, machen wir jetzt auch weiter. Diese Frage hat nämlich unser Kulturreporter Bruno Dietl einem Musiker gestellt, der gleich zwei unterschiedliche Systeme kennengelernt hat in seinem Leben. Die DDR und die BRD und damit seine ganz eigenen Erfahrungen zur Freiheit oder Unfreiheit gemacht hat, als Bürger und Künstler.
Selbe Land, zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft.
Diese Songzeilen singt André Herzberg 1988 im Pankow-Song Langeweile. Unverhohlene Kritik an den DDR-Oberen, die ihm der Artikel 27 der DDR-Verfassung formal gewährt. Da ist von freier Meinungsäußerung die Rede. Allerdings nur nach den Grundsätzen der Verfassung. Die SED bescheinigt dem Lied provokatorische Verleumdungen, verbannt es aus dem Radio. Die Unfreiheit seines Wirkens, die hat André Herzberg in der DDR vor allem an einem Wort gemerkt: Nein. Herzberg erzählt von einem Treffen mit dem staatlichen DDR-Schallplattenlabel Amiga zu ihrem Rockmusical Paule Panke.
Unser erstes Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur von Amiga, das fand im Amiga-Gebäude, was heute das Vorgebäude vom Reichstag ist, statt. Also ich sagte deshalb, weil man sozusagen aus dem Fenster seines Büros die Stiefel vom Grenzsoldaten vorbeilaufen sah. Ja? Also der war mir an sich schon unsympathisch mit seiner Frisur und diesem Chef hier habe und so weiter. Und dann hat er auch, wir haben da über unser erstes Rockmusical gesprochen, sehr schnell dieses Nein gesagt, das mache ich nicht. An so einem Nein, da war man dann am Ende in der DDR. Dann konnte man sich überlegen, ob man, ja, was auch immer, macht. Also auf jeden Fall konnte man dieses Nein nicht überwinden.
Herzbergs Eltern waren Juden und bekennende Kommunisten, kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem englischen Exil in die DDR zurück. Seine Mutter wurde dort Staatsanwältin. Herzberg erinnert sich an noch so ein Wort, was einem die Grenzen der Freiheit in der DDR schnell klar machte.
Man ist ja in der DDR, also ich habe das sehr, sehr stark erlebt, bevor ich Musiker wurde, ganz stark mit Verboten aufgewachsen. Also Verbot war, jede zweite ist verboten. Meine Mutter hat das immer gerne mit so einem englischen Akzent ausgesprochen, weil sie fühlte sich da den englischen Besatzern nahe und die kamen nach Deutschland und haben, das war ja ein deutsches Wort, verboten. Man durfte nicht auf den Rasen gehen, ist verboten. Oder man durfte das nicht machen oder das nicht machen, ist alles verboten. Und da bestand eher daraus, das Schöne sozusagen, doch auf den Rasen zu gehen oder irgendwas zu machen, wo man wusste, das ist eben verboten.
Sein heutiges Verhältnis zur Freiheit beschreibt Herzberg mit einer inneren Grenze. Wenn er auf seinem jüngst erschienenen Album »Von woanders her« einen Song über Putin »Der Diktator« betitelt, muss er beim ostdeutschen Publikum mit Diskussionen rechnen. Er kann alles sagen, aber will er das auch? Diese Auseinandersetzung ist für ihn Teil von Freiheit, die er nach 1989 lernen musste.
Das hat wahnsinnig lange gedauert. Und ich würde mir das heute diese Fragen ganz anders stellen, weil die Freiheit jetzt in mir drin viel stärker, also ich nehme das viel stärker wahr. Ich glaube, dass mein Denken sehr stark in der DDR letztendlich von dieser kleinen Diktatur da geprägt war. Also da war sozusagen ganz klar, alle Erwachsenen sind Vertreter dieses Systems und die bestimmen dieses Nein, darfst du nicht. Jetzt ist es unsichtbar, diese Grenzen, wo die sind. Und vor allen Dingen, glaube ich, bin ich das selbst, der, also vielmehr überlege, ob ich mir das nochmal leisten will, so auch ein Teil des nicht vorhandenen Publikums sozusagen gegen mich aufzubringen.
André Herzberg, Sänger und Texter der DDR-Rockband Pankow, über sein Verhältnis zur Freiheit in den zwei Ländern, in denen er schon gelebt hat, in der DDR und dem heutigen Deutschland. Unser Kulturreporter Bruno Dietl hat mit ihm gesprochen. Nachhören können Sie dieses Kulturspezial über die Freiheit übrigens auf rbb24inforadio.de, in unserer App oder in der ARD Audiothek.
Mit 14 saß ich das erste Mal in Gewahrsam, unschuldig wie immer. Ich war nur zu langsam, ihr holtet mich ab, sagtet kein Wort, war ich zu Hause, trieb es mich wieder fort. Mit 16 dachte ich, Freiheit heißt auf alles scheiße. Der Junge aus der Kleinstadt will sich beweisen. Habe ständig meine Schwester applaudiert. Wie viel muss passieren, bis sie mir nicht mehr vertraut?
So klingt Feine Sahne Fischfilet. Die deutsche Punkrockband hatte in der Vergangenheit immer mal wieder mit Bombendrohungen zu tun. So musste zum Beispiel ein Konzert in einem Jugendzentrum in Chemnitz kurzzeitig unterbrochen werden. Und eine Schulkinovorführung eines Dokumentarfilms über die Band wurde sogar wegen Sicherheitsbedenken ganz abgesagt. Das sind nur zwei Beispiele von vielen Angriffen von rechts gegen Kulturschaffende und Institutionen, die der Journalist und Theaterkritiker Peter Laudenbach in den vergangenen Jahren gesammelt hat, in einem Zeitraum von 2016 bis 2021. 100 Fälle hat er in einem kürzlich erschienenen Buch dokumentiert. Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit heißt es. Erschienen ist es im Wagenbach Verlag. Das Buch ist eine Fortschreibung seiner journalistischen Recherchen. Laudenbach schreibt für die Süddeutsche Zeitung, Brand 1 und die Taz. Und ich habe ihn gefragt, warum ausgerechnet Kultureinrichtungen zur Zielscheibe rechter Angriffe werden. Angegangen werden nämlich nicht nur linke Punkrocker, die sich gegen Rassismus engagieren. Auch die sogenannte Hochkultur trifft es immer wieder, Theater oder Museen in ganz Deutschland. Die Fälle reichen von Hassmails über Beschmieren mit rechten Parolen, Fenster einschmeißen, Störungen von Veranstaltungen, Morddrohungen bis zu politischen Einlassungen in Landtagen.
Es gab auch Brandanschläge, es gab versuchte schwere Körperverletzungen, also es gab wirklich relativ heftige, harte Übergriffe. Und interessant ist, dass das wie von so einer Art Begleitmusik untermalt wird von öffentlichen Polemiken von AfD-Mandatsträgern, also von AfD-Abgeordneten in Landesparlamenten und im Bundestag. Das eigentliche Gefährliche ist diese Allianz, diese rechten Bedrohungsallianzen. Weil das irgendwelche Spinner, irgendwelche Morddrohungen schreiben, ist zwar ekelhaft und auch ein bisschen unverständlich, aber wenn es eine rechte Partei gibt, die quasi permanent gegen Kunstfreiheit polemisiert, gegen Theater, gegen Museen, Stimmung macht, wenn diese Theater meinetwegen Stücke machen mit Geflüchteten, dann schafft das ein Klima. Und dieses Zusammenspiel dieser rechten Bedrohungsallianzen zwischen den formal legalen, aber doch sehr ressentimentgeladenen und aggressiven Äußerungen aus der AfD auf der einen Seite und die kriminellen Akte von gewaltbereiten Neonazis, dieses Zusammenspiel, das ist beängstigend. Und die Frage, weshalb gerade Kultur? Man könnte ja sagen, dass rechtsradikale Geflüchtetenheime angreifen, ist zwar ekelhaft und menschenverachtend, hat aber irgendeine Art von rechtsradikaler Logik. Aber weshalb polemisieren sie in Dresden gegen ein Tanzfestival oder in Sachsen-Anhalt gegen ein Musikfestival für neue Musik? Oder weshalb bekommt der Intendant des Friedrichstadtpalastes in Berlin, nachdem er sich gegen die AfD ausgesprochen hatte, hunderte Hassmails und Morddrohungen? Also weshalb wird Kultur zum Angriffsziel der rechten Aggression? Ich glaube, das hat damit zu tun, es gibt so eine Art rechtsradikales oder eher rechtspopulistisches Narrativ. Das teilt die Welt sehr simpel in Gut und Böse. Hier das homogene, ordentliche deutsche Volk. Das ist eine Fiktion, dieses homogene Volk gibt es nicht, aber das ist quasi die Wahnvorstellung von Rechtspopulisten. Und auf der anderen Seite irgendwelche abgehobenen, korrupten, liberalen Eliten. Mit diesem sehr simplen Weltbild erklären sich Rechtspopulisten gesellschaftliche Entwicklungen. Und in dieses Feindbild der liberalen Eliten passt natürlich Theater, Museen, Bibliotheken, weil Kultur, wenn sie gut ist, auch ein bisschen weltoffen ist, divers ist, sich für Minderheiten interessiert. Das per se macht sie zum Angriffsziel. Zum Zweiten sind Theater öffentliche Orte. Man schafft dort mit wenig Aufmerksamkeit, mit wenig Aufwand eine große Aufmerksamkeit. In Wien haben Rechtsradikale eine Vorführung eines Stückes von Elfriede Jelinek gestürmt am Burgtheater. Das waren ein paar Hanseln, ja, aber das ganze Land hat darüber berichtet. Es ist sehr effizient. Man kommt leicht rein, es sind offene Orte und es sind Orte, die Aufmerksamkeit schaffen. Das machen sie leider zu attraktiven Objekten rechter Aggression.
Sie haben auch in Ihrem Buch das so formuliert, es sind Angriffe auf die Grundlagen der demokratischen Gesellschaft. Was meinen Sie damit?
Meinungs- und Kunstfreiheit sind Teil dieser Gesellschaft. Und wenn man ein Theater angreift, weil es ein Stück spielt, zum Beispiel mit Geflüchteten oder Übergeflüchteten, ist das nicht nur ein Angriff auf diese Geflüchteten und auf ein Theater, was ihnen einen öffentlichen Ort gibt. Es ist eigentlich ein Angriff auf eine pluralistische Gesellschaft, in der es verschiedene Lebensstile gibt, Menschen mit verschiedenen Wertorientierungen, die im besten Fall gut auskommen miteinander. Und genau diese Art von Pluralismus einer diversen, breiten Gesellschaft, das ist das, was die rechte Aggression auslöst. Und die Theater, die angegriffen werden, haben dann eine Art Stellvertreterfunktion. Ja? Man greift zwar ein Theater ein, das ein Stück mit Geflüchteten macht, meint aber eigentlich die gesamte Gesellschaft, die sich für diese Menschen geöffnet hat.
Was machen diese Angriffe mit den Kultureinrichtungen, wenn ein Intendant Morddrohungen bekommt? Wie reagieren die darauf?
Naja, Intendanten sind Menschen. Und wie würde es ihnen gehen, wenn sie eine Morddrohung bekommen würden? Das ist nicht schön. Ja, das kann auch Angst machen. Aber das ist ja alles nicht neu und man entwickelt auch eine gewisse Routine damit umzugehen. Eine Reaktion der Kultureinrichtung war, dass sie sich 2018 zusammengeschlossen haben zu einem Kulturbündnis. Die vielen, die sich eigentlich nur gegenseitig versichert haben, dass sie sich helfen im Fall solcher rechten Aggression, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass sie sich dagegen wehren, ja, dass sie sich davon nicht einschüchtern lassen. Das fand ich eine wirklich großartige zivilgesellschaftliche Initiative. Das sind inzwischen etwa 4000 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen, viele Theater, viele Museen, viele Orchester, viele Buchhandlungen, Verlage. Man kann sagen, ein großer Teil der kulturellen Öffentlichkeit hat sich da zusammengeschlossen. Das Zweite, was passiert, ist, dass man eine Art Lernprozess hatte. Am Anfang waren die Theater ratlos. Was macht man, wenn in einer Aufführung jemand aufsteht und irgendwelche Parolen brüllt? Man hat keine Erfahrung damit, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber dann musste man lernen, wie man sich dazu verhält. Also was in den letzten Jahren geschehen ist, war eine Art Lernprozess, mit dieser rechten Bedrohung umzugehen. Auf der einen Seite konnte ich für einen Zeitraum von 5 Jahren über 100 solche Fälle dokumentieren. Wir haben nicht alle veröffentlicht, wir haben nur die veröffentlicht, bei denen die Betroffenen damit einverstanden waren. Also wenn die Sachen nicht eh schon öffentlich bekannt waren. Und ich habe sicher nicht alles erfahren. Also ich habe versucht, im Bereich Rockmusik zu recherchieren. Eine antifaschistische Band wie Feine Sahne Fischfilet hat sich ja ohne Ende Morddrohungen bekommen, aber die wollen das nicht öffentlich machen. Das respektiere ich natürlich. Das heißt, wenn man sagen kann, ich habe nur einen Bruchteil erfasst und von diesem Bruchteil auch nur einen Teil veröffentlicht und das sind schon 100 Vorfälle in 5 Jahren und das war in der Corona-Zeit teilweise, wo wenig Kulturleben stattgefunden hat, kann man sagen, es ist ein permanentes Geschehen. Es ist das ist die eine Seite. Man kann wirklich sagen, dass die harte Rechte Kultur als Kampffeld für sich entdeckt hat und mit großer Aggression bearbeitet. Auf der anderen Seite leben wir in einem freien Land mit einem freien Kulturleben. Wir haben in Berlin im Mai das Theatertreffen. Es ist natürlich nicht so, dass die gesamte Kulturszene jetzt irgendwie eingeschüchtert wäre. Man muss sich auch davor schützen, so einen komischen Alarmismus auszurufen. Ja? Man soll solchen Leuten auch nicht mehr Bedeutung geben, als sie haben.
Aber trotzdem, es gibt, da zitieren Sie auch eine Dramaturgin eines Theaters in Ostdeutschland, die sagt, natürlich können wir Programm gegen die neuen Rechte machen, aber wir müssen uns überlegen, wie viel Ärger wir uns mit der AfD leisten können. Und das fand ich schon gruselig zu lesen. Das ist wie so eine Art Selbstzensur.
Ich finde, Zensur ist ein zu hartes Wort. Ich würde sagen, es ist ein Einflussfaktor. Stellen Sie sich vor, eine kleinere Stadt, in der die AfD vielleicht 30% der Abgeordneten im Gemeinderat hat, die CDU vielleicht auch eher konservativ ist und die konservativen Parteien eben die Mehrheit haben. Man kann in so einer Stadt, in einem Theater auch Stücke mit Geflüchteten machen. Das machen viele Theater auch. Nur dann gibt es irgendwann Haushaltsberatungen und das Theater sagt, wir brauchen mehr Geld wegen Tariferhöhungen. Das kann so oder so ausgehen, ja? Das ist ein Teil der Stadtgesellschaft, das ist ein Teil des Ausverhandelns dessen, was man machen kann. Eine andere Seite ist, dass es natürlich auch immer wieder Gewaltandrohungen gibt. Und natürlich ist das so, dass in Orten mit einer starken AfD oder vielleicht auch härteren, radikaleren Nazi-Gruppierungen sich Kultureinrichtungen dreimal überlegen, was sie machen können und was sie nicht machen können. Sie machen dann vielleicht trotzdem Projekte, wissen aber auch, welche Risiken sie eingehen damit. Ich fürchte, das könnte sich nächstes Jahr alles noch auf eine sehr unerfreuliche Weise verschieben.
Wieso?
Im kommenden Jahr haben wir in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen Landtagswahlen. In Thüringen und in Brandenburg ist die AfD derzeit bei etwa 30% in Umfragen und die stärkste Partei in den Umfragen. Und das heißt schlichtweg, es hängt vom Anstand der CDU und der FDP ab, ob sie in welcher Weise auch immer mit der dann vermutlich relativ starken AfD-Landtagsfraktion zusammenarbeiten. Und auch ein, sagen wir, ein Tolerierungsmodell. Ja, also die AfD toleriert eine Minderheitenregierung aus CDU und FDP beispielsweise. Auch damit hätte die AfD indirekt Einfluss auf Regierungshandeln. Und das wird, fürchte ich, deutliche Folgen haben für die Kulturpolitik und für die Kulturfinanzierung. Und das finde ich eine sehr unerfreuliche Vorstellung.
Das beschreiben Sie auch als Mechanismus. Also das eine ist, dass da mit Kampfbegriffen aufgerüstet wird, verbal. Und das andere ist, dass immer wieder Forderungen von AfD-Politikern bei Einlassungen in Landtagen laut werden, dass eben Gelder gekürzt werden, dass die Kultureinrichtungen nicht mehr so stark gefördert werden.
Das muss man einmal sagen, dass die AfD als Oppositionspartei natürlich alles Recht hat, eine Regierung zu kritisieren und auch den Haushaltsplan einer Regierung zu kritisieren und zu sagen, wir finden aber, das Geld soll man anders ausgeben. Das ist eine legitime Aufgabe einer Oppositionspartei. Nur ich hab mir es angetan, das war, glaube ich, eine Woche lang, so AfD-Reden aus Landtagen zu lesen. Die werden ja protokolliert, die kann man nachlesen. Und das war eine interessante Lektüre, weil öfter hat man den Eindruck, es geht gar nicht um die sachpolitische Frage, was ist für ein Theater gut, welche Kultur wir haben, so ja, Sachpolitik. Man hat öfter den Eindruck, es geht vor allem darum, Ressentiment zu schüren, Hass zu schüren, Feindbilder zu markieren. Ein Beispiel ist, wenn im Landtag von Baden-Württemberg die AfD-Fraktion verlangt, an einer kleinen Anfrage an die Landesregierung zu erfahren, Wie viele der an den Bühnen des Landes beschäftigten Künstler, Opernsänger, Tänzer, Schauspielerinnen nicht deutscher Herkunft sind. Dann hat es mit Kulturpolitik nichts zu tun. Es hat bloß damit zu tun, Ressentiment zu schüren, sowohl gegen Menschen anderer Herkunft als auch gegen eine liberale Kulturlandschaft, die solche Menschen beschäftigt. Und dieses Muster, dass man unter dem Deckmantel parlamentarischer Anfragen eigentlich nur Ressentiment schüren möchte, das ist relativ auffällig in den Parlamentsreden. Das ist nicht durchgängig, machen nicht alle, ja, aber immer wieder kann man das beobachten. Es gibt einen relativ prominenten AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt, Herr Tilschneider, der kulturpolitische Sprecher seiner Fraktion, jemand, der relativ nah im Umfeld von Höcke ist, also mit Rechtsextremen offenbar sich ganz wohl fühlt, der spricht ganz offen davon, dass seine Äußerungen eine Kriegserklärung sein an das, jetzt in Anführungszeichen, linksliberale Establishment. Wörtlich. Meine Rede ist eine Kriegserklärung, sagt er in der Landtagsrede. Also eins kann man der AfD nicht vorwerfen, dass sie nicht sagt, was sie meint. Es ist alles sehr deutlich. Und das Wort Kriegserklärung ist, finde ich, unmissverständlich.
Wird da nicht genug zugehört?
Ja, das ist, glaube ich, der Effekt wie bei Trump. Ne? Man hat es irgendwann satt. Also jemand sagt immer wieder schreckliche Dinge, da denkt man, ja, kennen wir schon. Aber das verändert, glaube ich, ein Klima.
Und Sie beschreiben auch in Ihrem Buch einen Gefahrenpunkt, dass gerade in dieser Debatte auch um Gelder, zu der ich nochmal zurückkommen möchte, dass das ja möglicherweise durchaus auch auf eine breitere, in eine breitere Debatte münden könnte. Denn die Kultur ist hoch subventioniert und da gibt es ja auch in einem größeren Spektrum immer wieder auch Kritik oder zumindest die Frage darum, wie viel sollen wir eigentlich in unsere Opernhäuser und Theater stecken?
Die Frage, wie viel Kulturfinanzierung, also öffentliche Finanzierung legitim ist, diese Frage wird immer wieder gestellt und ich finde die auch völlig nachvollziehbar. Ich glaube, dass der Legitimationsdruck größer geworden ist. Früher war es völlig klar, dieses Land leistet sich halt Opernhäuser, Stadttheater. Es ist ein großer öffentlicher Reichtum. Man muss auch verstehen, dass die Subventionierung von Theater beispielsweise eigentlich eine Subventionierung der Eintrittskarten ist. Dank Theatersubventionen können auch Kinder aus weniger vornehmen Familien für 8 Euro ins Kindertheater gehen oder für 12 Euro in eine Theatervorstellung. Das ist eine also Kultursubventionierung ermöglicht kulturelle Teilhabe für möglichst viele Menschen. Das ist was Großartiges. Nur die Kultureinrichtungen müssen sich dessen auch würdig erweisen. Sie müssen damit verantwortungsvoll umgehen. Und nichts,
tun Sie das nicht?
Das
kann man so pauschal
nicht
sagen.
Die meisten tun es natürlich, aber wenn das ein Haus nicht macht, das rächt sich relativ zügig. Ja? In Dortmund, das Theater ist offenbar sehr schlecht besucht. Und da verlangen jetzt wohl die Oppositionspolitiker, darüber nachzudenken, ob man es sich weiter leisten müsse oder wie hoch die Finanzierung sein darf. Der Zusammenhang zwischen schlechtem Besucher, also wenig Besucher, wenig Ausstrahlungskraft plus vielleicht noch Arroganz, das kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. Und die AfD nutzt das schamlos aus. Ja? Das, oder nicht immer, nicht überall, ich will das gar nicht so pauschal sagen. Aber es gibt Beispiele, wo das geschieht. Und ich fürchte, das wird nicht weniger werden.
Sie machen in Ihrem Buch auch einen Schlenker zur Cancel-Culture-Debatte, die gerne auch in den Feuilletons geführt wird. Was darf man noch sagen? Wer darf was sagen? Können wir noch Winnetou schauen und so weiter? Warum ist dieser Exkurs im Zusammenhang dieses Buches so wichtig für Sie gewesen?
Der Untertitel heißt »Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit«. Und da kann man natürlich fragen, ob es auch andere Angriffe auf die Kunstfreiheit gibt. Woke-Angriffe, Cancel-Culture-Angriffe. Und meine Haltung ist da relativ kompliziert, aber vielleicht auch ganz einfach. Ich bin Theaterkritiker und ich bin sehr konsequent für Kunstfreiheit. Und ich bin gegen jede ideologische Gängelung von Kunstfreiheit, auch wenn sie gut gemeint sein sollte. Das führt ganz schnell zu sehr unangenehmen Vereinfachungen. Gleichzeitig ist es natürlich richtig und überfällig, dass man diskriminierende Worte, diskriminierende Zeichen vermeidet und weiß, was man macht, wenn man bestimmte Worte verwendet. Dass es nicht unschuldig ist, beleidigende Vokabeln zu verwenden. Das war auch ein Lernprozess dieser Gesellschaft. Ja? Meine Mutter hat eine andere Sprache gehabt als meine Nichte zum Beispiel. Aber auch das ist natürlich kompliziert. Also Zeichen haben verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Kontexten. Man kann sicher sagen, das Hakenkreuz ist ein außerordentlich toxisches Zeichen. Wenn eine Rechtsrockband es verwendet, hat es eine bestimmte Aussage. Wenn der Comiczeichner Art Spiegelman, dessen Eltern in Auschwitz waren, es verwendet, hat es eine andere Bedeutung. Wenn es auftaucht in einer Zeichnung von Georges Cros, hat es eine bestimmte Bedeutung. Wenn es in einem historischen Film, die Blechtrommel von Volker Schlöndorff, gibt es auch viele Hakenkreuze, hat es auch eine andere Bedeutung. Das heißt, ein Zeichen hat in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen. Und das wird in dieser Cancel-Culture-Debatte teilweise etwas verkürzt. Blackfacing ist eine rassistische Theatersprache, eine rassistische Form von Theater.
Also erklären wir es doch nochmal, wenn man
Blackfacing heißt, wenn weiße SchauspielerInnen sich ihr Gesicht schwarz anmalen und quasi karikieren, wie sich Schwarze verhalten, ihrer Ansicht nach. Das sind rassistische, ekelhafte Karikaturen. Das ist ein Theatergenre, das in den USA des 19. Jahrhunderts populär war. Man kann sich vorstellen, aus welchen Gründen das populär war, nämlich aus rassistischen Gründen. Es ist völlig richtig, damit sehr reflektiert umzugehen. Und natürlich wäre es mir sehr unangenehm, in einer Theatervorstellung solche rassistischen Karikaturen von schwarzen Menschen zu sehen. Aber nicht jedes Gesicht, in das sich jemand Farbe geschmiert hat, ist per se ein rassistischer Code. Und diese Feinheiten der Unterscheidung gehen in der Debatte ein wenig unter. Die zweite Antwort auf Ihre Frage ist, mich hat interessiert das Verhältnis zwischen der öffentlichen Aufmerksamkeit für linke oder woke Cancel Culture. Und diese Debatte finde ich notwendig und richtig. Ja, das ist eine hilfreiche Debatte. Sie wird sehr breit geführt, sicher aus guten Gründen. Aber auffällig war im Kontrast dazu, wie gewalttätige Übergriffe auf Kunsteinrichtungen in der öffentlichen Debatte nicht so stark wahrgenommen wurden. Als sich ein Verlag, S. Fischer, von einer Autorin, Monika Maron, getrennt hat, weil sie leider auch in rechtsradikalen Umfelden was veröffentlicht hat, die ist sicher nicht rechts, aber sie war da vielleicht nicht sehr geschickt oder etwas naiv, gab es eine große Debatte über Kunstfreiheit. Darf ein Verlag sich von Frau Maron trennen? Es gibt in dem Land Vertragsfreiheit. Es passiert öfter, dass Verlage und Autoren sich trennen. Aber die Debatte war sehr groß darum, ja? Vielleicht auch aus guten Gründen. Dass aber im gleichen Jahr, oder es war, glaube ich, ein Jahr davor, ein Buchhändler in Berlin, der eine Lesung gegen die neuen Rechten gemacht hatte, dass dem erst die Scheibe eingeworfen wurde und danach sein Privatauto vor seiner Privatwohnung, die woanders ist, also muss beobachtet worden sein, angezündet wurde, das war eine Meldung im Tagesspiegel, ja? Das weiß schon in Hamburg kein Mensch mehr. Das weiß schon in Potsdam kein Mensch wahrscheinlich. Und das Ungleichgewicht fand ich doch unerfreulich, ja? Dass man über linke Cancel Culture sehr groß debattiert und über gewalttätige rechte Übergriffe auf Kunsteinrichtungen, das wird so abgehakt. Das finde ich vielleicht nicht sehr glücklich.
Der Journalist und Theaterkritiker Peter Laudenbach. Sein Buch Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, ist im Wagenbach Verlag erschienen. Ein kleines, handliches Büchlein, es kostet 12 Euro. Was bedeutet für Sie Freiheit? Abraham Lincoln, in den 1860er Jahren Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sagte mal:
Die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.